Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, Sie sind nicht allzu enttäuscht, dass Binia Dabczak diesen Einstiegsvortrag nicht halten kann. Aus Gesundheitsgründen, wie gesagt. Und ich hoffe, dass ich dann trotzdem den Abend noch irgendwie gelingend gestalten kann für Sie alle. Ja, ich wurde gebeten, quasi mit meiner Erfahrung in der DDR oder überhaupt mit der DDR zu beginnen. Das ist mir gar nicht so einfach gefallen im Moment, weil das ja dann einen großen, sehr großen Bogen bedeuten würde zu dem Thema, was wir sozusagen insgesamt, was Beat einleitend ja formuliert hat. Und das würde dann mindestens doppelt so viel Zeit verlangen, wenn ich jetzt speziell noch über die DDR sprechen würde. Aber was ich ganz gut mir überlegt habe, denke ich, ein paar Erfahrungsbeispiele, die nicht sozusagen auf dem theoretischen Niveau argumentieren, sondern eben tatsächlich auf der Erfahrung oder aus der Erfahrung hergeleitet sind. Jahrgang 50 wurde eben schon gesagt. Das bedeutete in der Praxis, ich bin Berliner, in Berlin geboren, in einer Berliner Arbeiterfamilie, die durch die Teilung Deutschlands auch geteilt wurde, dann inklusive Mauerbau. Aber bis zum Mauerbau 1961, als ich dann 11 Jahre wurde, bis dahin war Berlin zwar politisch geteilt, aber man konnte hin und her. Es wurde häufig kontrolliert, es war sozusagen eine Zollgrenze eher, manchmal auch eine politische Grenze. Aber man konnte relativ normal zwischen allen Teilen Berlins kommunizieren. Und das brachte nun mit sich, dass ich als Zehnjähriger relativ viele Mickey-Mäuse, sprich in der DDR sogenannte Schund- und Schmutzliteratur aus dem Westen, aus dem insbesondere angloamerikanischen imperialistischen Kulturimperialismus sozusagen, mit in die DDR schmuggelte als Zehnjähriger, weil ich und meine Freunde, wir liebten das halt. Ich habe den Fehler gemacht als Zehnjähriger, gegen den dringenden Rat meiner Eltern, so ein Heft mit in die Schule zu nehmen. Und was man vielleicht sich nicht so vorstellen kann, aber das war in der DDR üblich, da gab es Taschenkontrollen. Und genau an dem Tag, wo ich so ein Mickey-Maus-Heft mit hatte in der DDR, wurde ich dann als Zehnjähriger erwischt. Und es gab ein riesen Tohuwabohu, die Eltern mussten in die Schule kommen und ich hatte Angst, irgendwie nicht mehr lebend aus der Sache herauszukommen. Das ist sozusagen die eine Seite der Geschichte, aber das eigentliche Bonmot an der Geschichte ist, dass dieser Pionierleiter, der dieses Theater veranstaltet hatte mit mir und meinen Eltern, der war ein Vierteljahr später in den Westen abgehauen. Und das war sozusagen die erste Erfahrung mit einem Lügensystem. Und die Erfahrung, nicht kindgemäß, sondern den später durchaus erwachsengemäß, hat sich immer wieder abgezeichnet. Das ist also wichtig, ich komme dann später nochmal auf die politische Seite des Problems zurück. Aber das war so mein erster Konflikt als Zehnjähriger mit diesem Staat, vor sich her sozusagen den Anspruch trug, eine Alternative zum Kapitalismus zu sein. Die beiden nächsten Dinge gehören unmittelbar zusammen. Ich war als jugendlicher Beat-Anhänger, kam ich in die Geschichte hinein, dass auch diese imperialistische Unkultur, die zunächst geduldet wurde in der DDR, das ist jetzt aber nicht Thema des heutigen Abends, aus innerparteilichen Auseinandersetzungen, Strömungsauseinandersetzungen, hinter denen letztlich also diese Reformdebatten der 60er Jahre standen. Das sage ich nur am Rande. Also aus solchen Gründen ist jedenfalls die Beatmusik, die man zunächst geduldet hatte, stramm verboten worden, das ging ruckzuck, jungen Leuten wurden die Haare geschnitten, die kamen zur Strafarbeit 6 Wochen in den Tagebau, wenn sie sich nicht dran hielten, wer zur erweiterten Oberschule, das ist quasi das Gymnasium in der DDR gewesen, wer dahin wollte oder dorthin ging, der musste die Haare runter oder von der Schule. Also das waren so rabiate Maßnahmen, aber im nächsten Jahr, ein Jahr später, bin ich dann, also ich habe an so einer Demo teilgenommen von Jugendlichen, die gegen das Verbot von Beatgruppen protestiert hatten und sah, wie dann die Polizei massiv Jugendliche zusammenschlug. Das war sozusagen meine erste sichtliche Erfahrung mit Polizei. und im nächsten Jahr darauf, wo ich gar nichts gemacht hatte, aber eine falsche Jacke anhatte, weil ich wiederum als Beat-Anhänger erkennbar war, wurde ich dann selbst verhaftet und kam in die Mühlen der Polizei, sodass ich also meine erste Repressionserfahrung mit diesem Staat gesammelt hatte. Auf der Beschreibungsebene ist das ziemlich ähnlich dem Konservatismus, den es auch in Westdeutschland und ganz gewiss auch in der Schweiz gegeben hat. Der Unterschied ist nur, da stand der Staat dahinter und hat das sozusagen systematisch mit durchorganisiert. Das war sozusagen die eine Seite der Medaille. Aber ein Jahr drauf, das war dann im Jahre 1967, und zwar konkret am 2. Juni, sah ich im Fernsehen, das ein paar hundert Meter weiter hinter der Mauer, Studierende sozusagen, die gegen den Scharbesuch protestiert hatten, von der Polizei nicht geschützt, sondern zusammengeschlagen wurden. Und am Schluss blieb eine Leiche übrig, sehr bekannt, Benno Ohnesorg. Das muss ich jetzt nicht weiter erwähnen, aber für mich war das insofern prägend, als dass ich daraus als 17-Jähriger lernen konnte, Polizei in diesem Staat ist genau wie Polizei in dem anderen Staat und beides ist nichts für mich. Das heißt, man muss nach Perspektiven jenseits dieser Staaten suchen. Das war sozusagen die emotionale Ebene. Und meine Chance war und mein Glück war, dass ich das Glück hatte, im Juli 1968 auf dem Prager Wenzelsplatz zu stehen und erstmal zu erleben, wie es ist, wenn die sozialistische Idee Millionen Menschen begeistert. Denn das war so. Da standen die Leute, die kamen von der Arbeit und standen jeden Tag auf dem Wenzelsplatz. Der war voll und sie haben diskutiert. Ja, wie soll es weitergehen? Wie soll der Sozialismus aussehen? Und so weiter und so fort. Und das war natürlich eine sehr wichtige Idee, weil im Resultat kam denn dem Zeitgeist der 60er Jahre entsprechend irgendwas heraus, woran man sich orientiert oder woran ich mich und viele meiner Freunde orientierten. Das war so etwas Dubioses zunächst mal zwischen Rudi Dutschke und Alexander Dubček. Alexander Dubček, für die Jüngeren, war der Chef der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei, der die Verantwortung hatte für den Demokratisierungsprozess in der Tschechoslowakischen Partei. Die denn aber, wie gesagt, das wurde zwar von oben begonnen wurde, aber von unten total aufgenommen wurde und ein völlig aufgewühltes Volk, kann man sagen, ja, durchaus im Kern allerdings die Arbeiterklasse, hinterlassen hat. Also das waren für mich persönlich prägende Erfahrungen, die insofern jetzt für unser Thema nun wieder wichtig sind, weil sie die doppelt sozusagen enthalten, dass einerseits Lüge und Repression dazugehören, aber andererseits auch wieder die Möglichkeit eben doch existiert, etwas zu verändern. Ich habe und viele meiner Freunde hätten nie gedacht, dass so ein System wie das, was ich dann später stalinistisch nannte, dass ich das überhaupt verändern könne. Weil das war so festgefügt und jedes Mal, wenn die Arbeiter aufbegehrten, dann kamen die sowjetischen Panzer. So, das war die Realität, nicht im gesamten Ostblock. Er war ja nicht nur der 17. Juni in der DDR, sondern Ungarn, Polen die Drohung mindestens und dann 68 wieder und Polen 1980 dann wieder in einer etwas anderen Erfahrung. Aber es ist natürlich in der Tat schon eine sehr gute Erfahrung, wenn man merkt, dass Millionen Menschen auf die Straße gehen können und so weiter und sich für ihre eigene Sache engagieren und dann noch in die richtige Richtung, die einem selber gefällt. Das ist noch besser. Also so. Nun aber zum Lügensystem. Das passte nur wiederum sehr gut. Meine kindliche Erfahrung sozusagen und die man dann als junger Mensch machte im Alltag. Man lernte die Lehrer zu taxieren. Wer muss das jetzt hier erzählen und wer ist ein sogenannter 150%er oder wer belügt ganz systematisch aus Karrieregründen? Das lernt man ja dann so Leute einteilen. Aber das Interessante an der Zeit, in der ich das erfuhr, war, dass noch bis in die 60er Jahre hinein ganz systematisch die Geschichte der Arbeiterbewegung, der DDR, des Kommunismus und der Oktoberrevolution gefälscht wurde. In der primitivsten Weise, die man sich denken kann. Die länger beim Thema sind, die kennen das alles. Man hat Fotos weggeschnitten, man hat Menschen zur Unperson gemacht, indem sie gar nicht mehr vorkommen. Der berühmteste war natürlich der große Gegner Stalins, Leo Trotzki. Aber es gab jede Menge anderer, die irgendwann als Dissidenten aufgefallen waren, nicht in die Parteilinie passten und so weiter und so fort. Das Dumme an dem Ganzen war, in den 60er Jahren fand ein kalter Krieg statt. Und im Westen gab es jede Menge Leute, die es besser wussten als das Ulbricht. Das war der damalige Chef der SED, der Sozialistischen Einheitspartei, uns in der DDR weismachen wollte. Und die sich dann hinstellten und die Namen nannten und so weiter und so fort. Und eine Frau, und das sage ich jetzt mit der Anspielung auf Bini Adamczak oder was du vorhin vorgetragen hast, Jetzt ist der Name gerade weg, Altersmacke, Entschuldigung. Eine der Frauen, die ganz berühmt war, die ist eben auch an Hitler ausgeliefert worden von Stalin, ach, Margarete Buber-Neumann. Margarete Buber-Neumann, die Frau von Franz Neumann, war ein berühmter KPD-Funktionär, der dann auch von Stalin in Moskau umgebracht wurde. Die wurde eben der Gestapo übergeben und kam dann nach Ravensbrück. Und wie wir aus der weiteren Geschichte wissen, sie, alle, die aus antistalinistischen Gründen irgendwie da gelandet waren, oder in solchen Zusammenhang wenigstens, und die Polen, die flohen, als die Rote Armee vor der Tür stand, dann zu den Amerikanern. Also ist noch eine interessante Nachkriegsgeschichte sozusagen, die unmittelbar mit der Erfahrung in der Sowjetunion erstmal nichts zu tun hat. Ja, also dieses Lügensystem war damals noch völlig effizient. Das hat sich zumindest in der DDR dann erheblich gemildert. Schrittweise wurden dann Namen, die eigentlich Unnamen waren und gar nicht vorkamen, sozusagen immer klammheimlich mit eingebaut von einzelnen Autorinnen und Autoren. Das ist, will ich nicht weiter erzählen, aber in den 60er Jahren war das so. Und das war prägend insofern für das Leben, für mich und die Freunde, die sich zum damaligen Zeitpunkt im Zeitgeist, sagen wir, links politisiert haben. Ja, so. Und das hat sozusagen immer dazu geführt, dass wir uns im Osten tausendmal mehr mit der Geschichte des Kommunismus beschäftigten als mit der Geschichte des Faschismus. Weil Antifaschisten waren wir sowieso und die DDR war offiziell antifaschistisch, aber dass sie da auch gelogen haben, das ist noch später denn nochmal, aber war nicht so wichtig. Aber sozusagen die Hauptauseinandersetzung lief immer um die Geschichte des Kommunismus. Und das geht natürlich dann bis zurück zur Oktoberrevolution, der Bewertung der Personen und so weiter und so fort. Da sind wir an einem Punkt, wo wir heute konstatieren können, in einer völlig anderen Situation, auch was die Archivalien und die Kenntnismöglichkeiten angeht. Wir sind in der Hinsicht in einer glücklichen Zeit, als inzwischen alles auf dem Tisch liegt. Wir müssen uns nicht mehr damit begnügen, zu sagen, was hat Trotzki gesagt, was hat Rosa Luxemburg oder die Kollontai gesagt oder Lenin sowieso. Wir können heute tatsächlich in Bücher gucken, die in Russisch sehr viel mehr erschienen sind als in Europa, aber in Europa auch, die neueste Fachliteratur ist alle auf dem Stand der modernen Archivalien. So. Und bei allen unterschiedlichen politischen Bewertungen, die es gibt, selbstverständlich gibt es die nach wie vor, auch einzelne Aspekte, sind die Grundentwicklung, wie sich die Oktoberrevolution entwickelt hat. Bei den seriösen, sage ich jetzt mal, bei den nicht den ideologischen Hau draufs, des Kalten Krieges, die es ja auch immer noch gibt, sind die heute weitgehend bekannt und die sind ziemlich ähnlich und ziemlich einheitlich. Das, was heute in der Fachliteratur, die nicht totalitär oder antitotalitär diskutiert, sondern sozusagen versucht herauszukommen, wie waren die Massenprozesse in Russland und später dann in der Sowjetunion. Was noch umstritten ist, ist die Bewertung sozusagen der Ausdifferenzierung der russischen Landwirtschaft oder des russischen Dorfes. Da gibt es nach wie vor erhebliche Unterschiede, da gibt es auch unterschiedliche Zahlen. Aber es ist eine wichtige Frage für den ganzen Verlauf der russischen Revolution. Aber die großen Verläufe, die sind heute alle da. Und ich möchte sozusagen dazu anregen, sich genau diese Fachliteratur zuzueignen, mehr noch als die Debatten linker Aktivisten. Man kann dann in die linken Debatten auch wieder einsteigen, aber man sollte sich erst doch mal auf den Stand der aktuellen Debatten der Fachliteratur bringen. Das sage ich deshalb, weil ich feststelle, dass gerade bei den Linken immer noch sehr viel mit den alten Zeitzeugen und Zeitzeuginnen argumentiert wird. Die sind ja nicht unbedingt falsch, aber sie müssen natürlich selber in den Zeithorizont ihrer Zeit gestellt werden. Und auf einen Aspekt komme ich nachher ganz bewusst nochmal zurück. Die Frage, die dann allerdings steht und mehr noch für jüngere Leute, meiner Erfahrung nach, ich habe in Berlin jetzt auch mehrere Veranstaltungen gemacht und auch etliche besucht, eher für Jüngere und eine junge Generation, für die eigentlich die russische Revolution so weit weg ist wie die französische oder wie der Spartakusaufstand im alten Rom. Ja, bei den älteren Linken ist das klar, da war das immer schon Thema. Ich sehe es auch hier am Altersdurchschnitt, dass eher ältere Leute da sind im Schnitt, die schon wissen, wovon die Rede ist, als die Jungen, die gar nicht mehr davon beleckt sind und die auch nicht unbedingt ihnen beigebracht wird, warum es wichtig ist. Und da würde ich doch gern auch noch ein paar Argumente, du hast ja schon ganz wesentliche genannt und das gar nicht im Widerspruch, aber mit vielleicht etwas anderen Akzenten. Ich muss ein bisschen auf die Zeit achten, glaube ich.
Ja, ja. Sag mir, das machst du selbst, du
unterwegs. Ja, ja, wann hatte ich angefangen? Fünf nach?
Fünf nach.
Ah ja, oh, nur noch 10 Minuten. Also, warum russische Revolution heute? Also gerade, sage ich, das ist so die Tendenz, für die ich gerne sozusagen aktiv sein möchte und wissenschaftlich Publiziste, die ich die emanzipatorische Linke nenne. Also die, die quasi alternative Wege über den Kapitalismus hinaus sucht, die anknüpfen an die Freiheit der Individuen. Auch der Individuen in der arbeitenden Klasse oder den arbeitenden Klassen. Die Sozialismus nicht unbedingt von Planungssystem her diskutiert, sondern von der Befreiung der Arbeit. So, die also beim Einzelnen und bei den Einzelnen anfängt. Und gerade für die ist natürlich die Frage, warum sollen wir uns damit beschäftigen? Das Erste ist, es ist in der Tat immer noch ein umkämpftes Terrain, auch wenn sozusagen nicht die große, aber da kann ich Beat völlig zustimmen, das sehe ich ganz genauso. Offiziell wird es eher beschwiegen, weil wenn man über Revolution und deren Bedingungen und auch deren Entartung und so weiter diskutiert, dann diskutiert man überhaupt über etwas, was unerwünscht ist. So, wo man lieber Ruhe halten will und wo man sowieso der Ansicht oder die Ansicht massiv vertritt, dass es keine Alternativen gibt. Das ist erstmal. Revolutionen zeigen ja, dass es in der Geschichte immer Alternativen gegeben hat. Das ist das eine. Aktuell ist es dann natürlich auch immer noch so, es gibt einen Berliner Namen tun jetzt gar nichts zur Sache. Ein Berliner Politologen, der gerade für die Bundeszentrale für politische Bildung, also mit einer sehr, sehr großen Massenwirksamkeit nochmal aufgeschrieben haben, die Bolschewiki waren von Anfang an ein gewalttätiger Haufen und die haben den schönen russischen Liberalismus kaputt gemacht. So, das ist sozusagen, also muss man gar nichts sozusagen sonst sich damit beschäftigen. Auf der anderen Seite sehen wir immer noch Leute sozusagen, die apologetisch die Bolschewiki sozusagen ja, beschönigen, sowohl die Revolutionären als auch die Konterrevolutionären, damit meine ich dann Stalin, aber da wird Christoph Jünke sicherlich morgen noch ein bisschen mehr denn zu sagen, dass sich in den letzten Jahren da doch wieder etwas stärker die Neostalinisten oder ja, Neo-Apologeten in den Vordergrund gewagt haben. Aber ich habe gerade im Zusammenhang mit diesem Jahrestag eine Publikation gelesen, da wird Lenin und die Bolschewiki werden zu Friedenskämpfern erklärt. Da fällt dann mal weg, dass Lenin gefordert hat, den Krieg, den Weltkrieg in den Bürgerkrieg zu verwandeln. Das war sozusagen die strategische Voraussicht und das war die strategische Linie, die er dann auch durchgesetzt hat. Da ist das mit den Friedenskämpfern nicht ganz so einfach. Ja, obwohl man den Frieden von Brest-Litowsk schlucken musste. Also, ich will das nur sagen, und da ist es eben gut, dass es inzwischen diese Fülle von Literatur gibt, wo man sich seriös informieren kann, wo auch ohne Geifer diskutiert wird. Da können wir vielleicht in der Diskussion vielleicht nochmal drauf kommen, da will ich nicht drauf ein. Das Nächste ist selbstverständlich, jede Linke heute muss Stellung beziehen und erst recht jede Linke, die über den Kapitalismus hinaus will. Die wird gefragt werden, willst du wieder die alte Scheiße wiederholen? Oder was willst du denn anders machen? Das ist klar, das beschäftigt ja, ist ja euch, ihr habt es ja mehr oder weniger in anderen Worten so ähnlich gesagt, das ist die Frage, so, die alle beschäftigt, die nochmal weitermachen wollen und die auch sehen, dass es notwendig ist, weiterzumachen, in der Gegenwart besonders. Aber dann stellt sich natürlich noch eine weitere Frage. Schöne Programme hin und her. Demokratie ist für unser eins, würde ich sagen, selbstverständlich. Sonst würden wir wahrscheinlich nicht in diesem Raum sitzen. Aber die demokratische Frage wurde auch 1917 aufgeworfen, zum Beispiel von den Menschewiki, die auch Sozialisten waren, von Sozialrevolutionären, die auch Sozialisten waren. Und trotzdem hat sich etwas anderes durchgesetzt. Und dann müssen wir darüber diskutieren, was sind denn die Bedingungen, die heute anders sind als vor 100 Jahren, die uns möglicherweise die Chance geben, auch anders zu handeln und nicht nur andere Erklärungen abzugeben. Dann müssen wir tatsächlich darüber reden, über die Bedingungen der russischen Revolution, das Ineinandergreifen von Bedingungen und sagen wir, Konzeption von Vorstellung, von Sozialismuskonzeption und so weiter. So, und dann natürlich die Differenz aufmachen, wie kann es heute sein? Was ist heute anders? Was kann anders sein und was muss anders sein? Also das scheint mir ein ganz wichtiger Aspekt zu sein. Wenn wir aber das tun wollen, dann reicht es meines Erachtens überhaupt nicht, auch die Verläufe oder die klugen oder weniger klugen Sätze der einzelnen Akteure zu diskutieren. Das müssen wir natürlich. Aber ich finde, das haben wir in den letzten Jahrzehnten genug gemacht. Und wir müssen jetzt, bevor wir darüber weiter diskutieren, schlage ich vor, zunächst mal den gesamten Charakter der russischen Revolution, der aus ihr hervorgegangenen Bewegung und dann noch des gesamten 20. Jahrhunderts zu analysieren, um genau nochmal zu verorten, welchen historischen Stellenwert hat sie denn. Marx und Engels haben nicht nur einmal formuliert, und ich spare mir jetzt aus Zeitgründen Zitate, dass nochmal immer in jeder Revolution bisher und mit der Befürchtung, es wird uns Marx, Engels vielleicht auch so ergehen, ist was anderes herausgekommen, als die Akteure sich selber erhofft hatten. So, und das wird möglicherweise uns auch so ergehen. Also müssen wir, um die Kluft wenigstens möglichst gering zu halten und keine Kluft sein zu lassen, sondern nur eine Differenz, was ja schon einen wichtigen Unterschied ausmachen würde, wenn die Bahnen denn in etwa stimmen würden, sollten wir uns in der Tat nochmal mit der russischen Revolution etwas genauer beschäftigen und sie einordnen ins 20. Jahrhundert. Das werde ich jetzt sozusagen nochmal ganz schnell machen müssen. Ja, das ist, wie das immer so ist mit der Zeit. Hätte ich nicht die DDR erwähnt, dann hätte ich die Zeit gehabt. Also, ich lasse den Verlauf der russischen Revolution weg. Das ist heute wahrscheinlich nicht das Thema, sondern morgen, nehme ich an, in den einzelnen Panels wird das noch zur Sprache kommen. Wenn wir uns das Ergebnis der russischen Revolution aber angucken, oder der Revolution nennen, muss man ja sagen, die ja eine große Woge von Massenbewegung ist, dann müssen wir am Schluss feststellen, alles, was aus meiner Sicht die sozialistischen Elemente daran waren, und das sind zwei Dinge, das war die Massendemokratie der Sowjets auf ihren Höhepunkten Ende 1917, Anfang 1918, und das war die Sozialisierungsbewegung der Belegschaften. Die sind alle schon Mitte 1918 gestorben. So, da hat sich doch eine Weile was hingeschleppt, aber am Schluss dann, nachdem Revolution und Bürgerkrieg gewonnen waren, kam, muss man zur Kenntnis nehmen, die einzige Revolution, die sich praktisch durchgesetzt hatte, war die bäuerliche Agrarrevolution. Die hat Bestand gehabt und am Schluss, sozusagen nachdem die Bolschewiki selbst so eine Art Thermidor-Politik begangen haben. Am Thermidor, die Bolschewiki haben immer in den Kategorien der französischen Revolution gedacht, wie alle Revolutionäre der Zeit damals und dann später lange Zeit andere immer in den Kategorien der russischen Revolution gedacht haben. Also am 9. Thermidor, das war im Juli 1794, sind die Jakobiner entmachtet worden und hingerichtet worden. Und das war genau die Situation von Kronstadt. Und man muss dazu sagen, Kronstadt war eigentlich nur ein Schluss und Höhepunkt der Erhebung des gesamten Landes gegen die bolschewistische Herrschaft. Vorher, im Jahr 1920, hat fast die gesamte Bauernschaft sozusagen im Krieg gegen die Bolschewiki geschlagen. Die wurden blutig niedergemacht. Daraufhin traten die Arbeiter Petrograds in den Streit. Und sie wurden dann ebenfalls nicht so blutig, aber mit so einer Schaukelpolitik, sagen wir mal, befriedet. Also sowohl mit Gewalt als auch mit Zuckerbrot. Und die Soldaten oder die roten Matrosen von Kronstadt haben sich mit denen dann solidarisiert. Das heißt, das war im Grunde das Ende des Projekts von 1917. Und Lenin hat das sehr realistisch auch so gesehen und hat sich sozusagen praktisch verabschiedet von einem direkten, wie er sagt, Aufbau des Sozialismus, sondern jetzt müssen wir nur noch, das sage ich mal in Anführungsstrichen, nur noch die Kultur schaffen und die industriellen Bedingungen, damit der Sozialismus entstehen kann. Aber das ist eine ganze Epoche. Das hat die Bourgeoisie natürlich auch gemacht. Die Realität war, dass wir einen autoritären Staatskapitalismus haben, dass wir eine bolschewistische Partei haben, die über den drei Klassen sozusagen, den wichtigsten Hauptklassen, die es dann noch gab, das sich wieder erholende Proletariat in den Städten mit dem Wiederaufleben der Industrie, die Bauernschaft und die neue Bourgeoisie. Und über den mussten sie eine Politik betreiben und die nennt man bonapartistisch. Und aus einem solchen, das ist mein Verständnis, was am Ende rausgekommen ist. Ich lasse die Details weg. Aus dem ist dann erst Stalin hervorgegangen, nicht aus der Oktoberrevolution. Das scheint mir immer wieder wichtig zu betonen. Aber Napoleon Bonaparte ist eben auch nicht aus der Französischen Revolution von 89 hervorgegangen, sondern eben erst aus dem Sieg des Thermidors in der Französischen Revolution. Und wie auch immer wir das im Einzelnen diskutieren, was Stalin dann mit einer blutigen und grausamen Diktatur durchgeführt hat, war eine Modernisierung, antagonistisch könnte man sagen, wie die kapitalistische auch, obwohl ich sage, es war eine nicht kapitalistische, brutale Industrialisierung, die aber letztlich nur die historischen Aufgaben erfüllte, die auch die Bourgeoisie erfüllt hat, nämlich Industrialisierung, Urbanisierung und eine Bildungsrevolution. Und das hat anschließend auch in den osteuropäischen Ländern stattgefunden, die in der Mehrzahl, außer Tschechoslowakei und DDR, in der Mehrzahl Agrargesellschaften oder Schwellenländer waren, wie man es heute ausdrückt. Und die Basis, die soziale Basis, blieb am Schluss immer besser erkennbar, weil diese, sagen wir, exzessiven Gewalttätigkeiten der 30er Jahre vorbei war. Blieb immer die abhängige Arbeit, eine kommandierte Arbeit sozusagen in einer Gesellschaft, die wie eine große Fabrik organisiert war. Also sozusagen blieb immer letztlich in diesem bürgerlichen Rahmen. Und dieser bürgerliche Rahmen wird für mich besonders deutlich am Schluss sozusagen im Untergang dieses Systems an dem Massenbedürfnis der Arbeiterklasse von allen anderen, des Regimes, der Regimeanhänger oder der Regimeträgerinnen und Träger selbst auch, nach einer funktionierenden, normalen, bürgerlichen Normalität. Ein Geschäft, in dem man was kaufen kann, ist eben ein normaler Laden. Ja? Ein Fleischer, in dem es kein Fleisch gibt, wie ist das? Das ist ein Fleischer, der nicht funktioniert. Ja, so. Und das haben sich natürlich viele, viele, viele Millionen in Osteuropa gewünscht und das machte sie anschlussfähig sozusagen an eine Rekapitalisierung in der Gegenwart. Und aus Zeitgründen erspare ich es mir, aber ich will es doch nicht weglassen, wenigstens in der Schlusspointe noch mal zu sagen, das ist allerdings nur die eine Seite. Wenn wir uns die Wirkung der russischen Revolution angucken, die wirklich stattgefunden haben, dann haben die bis auf die Unterstützung, sagen wir mal, von der Position der Arbeiterklasse im Westen, haben die eigentlichen revolutionären Umwälzungen, die haben im Osten und im Süden der Erde stattgefunden. Im antikolonialen und antiimperialistischen Kampf. Aber was ist da geschehen? Da haben sich unabhängige Nationen gebildet und da haben sich auch wiederum in der Mehrzahl autoritäre Staaten zu Modernisierungsaufgaben. Wir sind auch dort nicht aus dem bürgerlichen Zeitalter ausgetreten. Das passt zusammen. Und im Westen haben wir, das gilt sozusagen von Rosa Luxemburg, auch von Marx Engels angefangen, über Rosa Luxemburg bis Lenin, bis Kautsky, Trotzki, alle, die haben gedacht, wir leben im Zeitalter des Sozialismus. Was wir erlebt haben durch alle Kriege und Krisen hindurch, ist am Schluss, dass der Kapitalismus eine neue Phase von Technik und Kultur und Höherentwicklung, die sich insbesondere in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts durchsetzte, erlebt hat, mit der niemand von den Sozialisten vorher gerechnet hat. So. Eine entscheidende Variante oder eine entscheidende Seite des ganzen Prozesses ist, dass die Arbeiter oder sagen wir das Proletariat, ich knüpfe beim Kommunistischen Manifest an, aus einer Klasse außerhalb der bürgerlichen Gesellschaft stehen, zu einer Klasse innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft stand. Nicht nur der 8-Stunden-Tag, sondern die Integration der Gewerkschaften, der Sozialdemokratie machte sie nicht nur sozusagen zu Staatsträgern, sondern eben auch zu anerkannten zivilgesellschaftlichen Trägern, sozusagen die Bildungseinrichtung und. Und das ist das, was wir am Ende sozusagen feststellen müssen über dieses Jahrhundert, was ganz am Schluss in eine fundamentale Krise geraten ist. Und ich denke, das macht es wiederum spannend, denn doch nochmal über die russische Revolution zu diskutieren, sowohl die Unterschiede als auch das, was möglicherweise gerade für für Länder sozusagen wie Brasilien noch mal relevant sind, die einerseits zwar eine hochmoderne Industrie haben, aber gleichzeitig sich um ihre indigenen Völker kümmern müssen und so weiter. Probleme, die wir in Europa so nicht haben, dass da vieles sozusagen dieses Übergangs immer noch aktuell ist. Das meine ich schon von der russischen Revolution. Aber das andere ist natürlich, dass wir heute technische, kulturelle und soziale Voraussetzungen haben, die völlig anders geartet sind. Das 20. Jahrhundert war durch super Großorganisationen, durch zentralistische Systeme geprägt, durch Bürokratisierung über alle Facetten sozusagen und alle Systeme hinweg. Und das ist am Ende des 20. Jahrhunderts, wenn man so will, durch die digitale Revolution und durch die Globalisierung natürlich fundamental untergraben worden und überlagert noch obendrein von den Rudimenten des Industrialismus, nämlich das, was uns leider wirklich droht. 3 Grad sind gerade als mögliches Ziel in 100 Jahren erwähnt worden. Nicht als Ziel, sondern als Realität. Die Klimaerwärmung, die die gesamten bisherigen Umweltbedingungen der bisherigen Menschheit, also der letzten 100.000 Jahre, wo die moderne Menschheit entstanden ist, in der Tat bedroht. So, aber die Chancen, dass wir eine dezentrale Struktur haben, die modern ist, die effizient ist, ist auch die Chance für eine neue Art von Demokratisierung, von Netzwerkbildung und all dem, was wahrscheinlich viele von euch schon vorher diskutiert und ihr wusst. Gut, das war jetzt mein Bogen von den Erfahrungen in der DDR bis zur zukünftigen Revolution, von der ich hoffe, Sie. Und ich glaube.